Es ist Montag, der 12. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass sie wieder bei uns ist. Die Koffer, die kommen nicht zurück. Aber sie schafft es immer wieder hierher zu mir. Der weltgrößte News-Junkie, der letzte Mensch auf der Welt, der noch Teletext liest und wahrscheinlich die größte Royalistin, die die Welt kennt. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, was guckst du mich so an?
Royalistin oder was?
Ja, weil ich musste doch jetzt irgendwie dir da, keine Ahnung. Ich hatte, Ross Anthony war nicht zur Verfügung und
mich ist British Bulldog.
British Bulldog. Ist das gut? British Bulldog ist, Niki hat sich seitdem nicht mehr davon überholt. Das ist eigentlich der größte royale Todesfall, den Niki bis heute nicht überwunden hat, dass British Bulldog, der Star der WWF damals gestorben ist, wie übrigens alle natürlich an Kokain und Steroiden.
Die Familie Hart hat es aber wirklich hart getroffen.
Ja, das ist jetzt aber auch wirklich, also...
Sorry.
Die Schlagzeile des Tages.
Steigende Preise. Steinmeier warnt vor Wohnungslosigkeit. Das meldet das Handelsblatt. Bundespräsident Steinmeier befürchtet, dass aufgrund der steigenden Preise im Herbst und Winter noch mehr Menschen in Deutschland ihre Wohnungen verlieren. Das drohe etwa armen Menschen und Familien, die wegen der steigenden Preise ihre Miete oder Nebenkosten nicht mehr bezahlen könnten, so der Politiker später bei einer Rede im Schloss Bellevue. Wir müssen jetzt gemeinsam dafür sorgen, Und so weiter und so fort. Das war am Tag der Wohnungslosigkeit, dass er das gesagt hat. Und ich weiß nicht, wie deine Reaktion war auf diese Meldung. Also
was?
Ja, meine
Wohnungslosigkeit.
Wer hat denn jetzt vom Was?
Aber das habe ich gerade die ganze Zeit. Man stellt sich ja wirklich auf, ich weiß, das ist gerade die Politik. Sie will uns so ein bisschen drauf einstellen, auf alles vorbereitet zu sein, auch auf Worst-Case-Szenarien. Das kennen wir ja auch noch gut während Corona von Lauterbach.
Ja.
Es gibt derzeit keine Killerviren, aber stellt euch auf welche ein.
Da könnte welche kommen.
Und ich verstehe es, ich verstehe das. Aber gerade habe ich das Gefühl, dass Sachen in den Raum geworfen werden. So Blackouts, was? Wohnungslosigkeit? Es ist schon so, ich verdaue gerade noch dieses, dass vielleicht kein warmes Wasser mehr fließt.
Ja, ja.
Und jetzt soll ich mich darauf einstellen, dass das Ganze drumherum, die Dusche herum bald nicht mehr existiert.
Ja. Da, wie gesagt, das sind so die teutonischen Apokalypse, ne? Du weißt halt nicht genau, also wo endet die Vorbereitung und wo beginnt die Lust am Grusel? Und das wird uns ja als Deutsche gerne unterstellt, dass wir also gerne in den Panikmodus verfallen.
Aber das ist meine Frage. Ich bin noch nicht mal so selbstbewusst, dass ich oder wähne mich noch nicht einmal in Sicherheit, dass ich es so formulieren würde und sagen würde, ja, es ist alles Panikmache.
Nein, das meine ich nicht. Aber, es
aber das ja sagen viele ja gerade, es ist nur Panikmache. Ja, ich schwanke genau dazwischen.
Genau.
Ist es Panikmache oder ist es Realität?
Ja, vor allem Steinmeier, da sagst du, was will der Kerzenonkel von mir? Wobei, apropos, der hat ja im Grunde genommen schon tolle, also ne, wir sagen ja Waschlappen, Duschen, aber er hat ja im Grunde genommen schon vor Monaten tolle Energiespartipps. Das ist ja der Typ, der immer die Kerze anzündet, wo man sagt, ja, das könnte im Winter nochmal häufiger wichtig werden.
Ja, aber ich finde interessant, gerade diese Art, uns auf das Schlimmste vorbereiten zu wollen. Ich glaube, es gibt zwei Arten Menschen, die einen, die sind eher so Prepper-mäßig drauf. Die
was
kaufen,
übrigens, ja, tatsächlich.
Die haben es dann jetzt und kaufen Wasser ein und irgendwelche Batterien.
Ja, der Städte- und Gemeindebund rät ja auch dazu in der Energiekrise.
Genau. Falls mein Problem ist, ich bin wie dieses Deer in the Spotlight, also so wirklich Scheinwerferlicht, dass ich dann das Gefühl habe, was? Und ich habe dir auch immer gesagt, in einer Apokalypse, ich wäre die Erste, die sterben wird, weil ich kann nicht. Ja. Ich lege mich dann einfach auf den Boden und sage.
Niki, vor allem den Abo. Niki, was machst du da mit meinem Bein? Mit Messer und Gabel. Ich bin noch nicht mal tot. aber das ist schon, vor allen Dingen sagt das mit Steinmeier ausgerechnet, derjenige, dessen Bude am schwersten zu heizen ist. Da im Schloss Bellevue, ne? Ja, das
so
kommt auch
Altbau
noch dazu.
Ja,
ja, eben. Was ja ein sehr schöner Indikator dafür ist, in welcher Form der Krise und der Kriseüberlappung wir auch sind, das ist ja der Hakle-Konzern. Also ich meine, die waren halt während der Hochphase von Corona natürlich der Pandemiegewinner, weil die Leute halt einfach Scheiße aus Papier gekauft haben und gehortet haben ohne Ende. Und jetzt in der Energiekrise melden sie halt die Insolvenz an. Also quasi das Kakometer schlägt ganz heftig aus. Und du hast ja schon gesagt, du haderst ja ein bisschen damit, mit diesem Bäckerei-Beispiel immer als...
Ja, das ist das neue, wie viel kostet Butter heute?
Ja, aber es ist halt natürlich sehr, wie sagt man so schön neudeutsch, relatable, weil halt die meisten Deutschen halt einfach morgens zum Bäcker gehen. Und da kannst du es natürlich genau ablesen, wie entwickelt sich das. Und du fühlst auch mit. Und zwar kommt da etwas auch wahnsinnig Menschliches, wenn nicht zumindest Deutsches, dieses Gefühl von, oh, das ist ja schlimm, scheiße, das betrifft mich auch, meine Bäckerei macht zu. Wo kriege ich jetzt mein Franzbrötchen her? Also das kommt ja auch noch dazu.
Das
Mitfühlen beginnt ja in dem Moment, wo du sagst, was bedeutet das für mich?
Ja, ich fand auch interessant, beim Heute-Journal stand irgendwie unten im Ticker, bevor es losgeht, wo die Themen vorgestellt werden, stand auch irgendwie, droht das Aus des Mittelstands, soll das
ja,
Ende...
Ja.
Und da dachte ich mir so, Moment einmal, wenn denen das ausdroht, was ist mit allen, die da drunter sind, was ja die Mehrheit ist, dann sind wir alle weg.
Zumal der Mittelstand ja ohnehin schon signifikant abgeschmolzen wird im Laufe der Jahre, aber da kommt es dann halt einfach dann nochmal mit einem
Genau, wenn die
Wumms.
Aus sind, was ist dann mit dem Rest?
Richtig.
So, und das macht einem echt...
Total. Ich komme noch ganz kurz zurück zum Städte- und Gemeindebund, weil da ist es so, der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, der hat übrigens auch davor gewarnt vor einer Überlastung des Stromnetzes, etwa, Zitat, wenn die 650.000 in diesem Jahr verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen. Und da, finde ich, kann man sich auf die Deutschen auf jeden Fall verlassen, dass es passiert. Und jetzt nochmal zurückkommt auf das, was du gerade gesagt hast. Er forderte die Bürger auf, die Empfehlung des Bundes zum Katastrophenschutz ernst zu nehmen und Wasser sowie Lebensmittel im Haus zu haben. Bei einem großflächigen Stromausfall, Zitat, läuft kein Wasser. Oh, man kann nicht tanken. Ja, ja, gut. Nach 2 Tagen kann man sein Handy nicht mehr laden.
Das war ja schon immer meine Theorie. Es braucht nur Handys, dass man die nicht mehr laden kann. Dann haben wir die Apokalypse.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Gegenoffensive der Ukraine, ist das die entscheidende Wende? Das fragt nicht nur die Berliner Morgenpost. Kiew meldet weitere Geländegewinne in der ostukrainischen Region Kharkiv. Moskau kündigt indes den Rückzug seiner Truppen aus Gebieten wie zum Beispiel Izium an. Ist das die Wende im Ukraine-Krieg? Bei einer Offensive im Nordosten haben Truppen zahlreiche Städte zurückerobert. Russen fliehen. Ja, mittlerweile wird dasselbe auch schon aus dem Süden gemeldet. Ich zitiere das hier noch. In den vergangenen Tagen haben die ukrainischen Streitkräfte in der Region östlich von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt des Landes, enorme Geländegewinne erzielt. Laut ukrainischen Angaben, die von russischer Seite nicht bestritten werden, konnte ein Gebiet, und jetzt sag du es, von der Größe
des Saarlands,
selbstverständlich, zurückerobert werden. Also das ist ja schon etwas, das fällt ja dahingehend auf, da dieser Krieg ja so gewisse Phasen jetzt mittlerweile hinter sich hat, also jetzt, da das Ganze schon über ein halbes Jahr geht, am Anfang dieses Gefühl, naja, die werden in ein paar Tagen Kiew eingenommen haben, dann ist die Messe
Stunden gelesen.
Dann dieses Gefühl von, oh, das zieht sich, Putin hat das Ganze unterschätzt und jetzt könnte es möglicherweise kippen. Dann diese ewig lange Abnutzung und das Gefühl, jetzt ist Putin am Ende dann doch am längeren Hebel, weil er immer wieder nachladen kann. Und jetzt plötzlich kommt diese Meldung und du hast das Gefühl, sie haben jetzt eine Art, im Fußball würde man sagen, Momentum, wo man natürlich sagen würde, naja, jetzt müsstest du noch mehr Waffen liefern, weil es dann halt einfach extrem kippt. Interessant und auch meine Frage, Putin hat ja Prinz Charles offensichtlich ja ein Schreiben zukommen lassen und ihm gratuliert. Hat Putin sich bei der Gelegenheit auch bedankt, dass Charles' Mama so ein bisschen die Aufmerksamkeit abgezogen hat von seinem militärischen Versagen?
Danke für die Ablenkung. Ich fand interessant an diesem Sieg oder Teilsieg der Ukraine, sie haben natürlich noch nicht den Krieg gewonnen, aber trotzdem fand ich es interessant, dass anstatt, dass man das einfach meldet, erst einmal immer wieder so mit Vorsicht genossen wurde, wir können das noch nicht bestätigen, weil da ist natürlich gerade keine Presse in diesen Gebieten.
Das Erste,
weil
was
zu gefährlich
im Krieg stirbt,
ist
die Wahrheit.
Genau, und das fand ich interessant, dass du, also den russischen Medien traut man ja eh nicht, aber trotzdem, dass da Twitter-Videos von Soldaten selbst genutzt wurden und man konnte es erst gar nicht bestätigen. Und ich habe mich auch dabei erwischt, ja, innerlich zu jubeln, mich zu freuen und gleichzeitig aber dieses, boah, jetzt nicht zu sehr, weil weiß, so.
Also das ist jetzt der Moment in Rocky 4, wo Stallone Ivan Drago eine ballert und er plötzlich eine Platzwunde an der Augenbraue hat und dieses Gefühl von, jetzt nochmal so ein Predator-Zitat reingeworfen, wenn es blutet, kann man es töten. So,
und das aber so wie du sagst, im besten Fall würde man jetzt so agieren und sagen, ja, mehr Waffen und jetzt dieses Momentum nutzen.
Genau.
Aber das war für mich auch gleichzeitig dieser Gedanke, vielleicht sagen die Russen oder Putin sagt dann jetzt erst recht und haut da jetzt alles drauf.
Das ist tatsächlich auch ein Gefühl, was ich auch hatte. Über die Freude hinweg kam natürlich dann wieder die A-Frage, dieses Gefühl von, wann sagt er, okay,
jetzt, lässt es ihn jetzt durchdrehen? Jetzt ist das dieser Fatboy Moment? Und, genau.
Ja, ja, genau. Also das ist halt eben die Frage. Ansonsten stelle ich halt auch wieder mal fest, da wieder die alltägliche Twitter-Kritik, dass es auch da wieder so extrem auffällig war, dass diese Situation einfach nicht genutzt wurde, um sich zu freuen für die Ukraine, sondern plötzlich trendeten ganz viele Namen, weil es dann doch auch wieder eine Gelegenheit war, Einzelpersonen abzusauen, die halt mit ihrer, ich setze jetzt ganz bewusst die Gänsefüßchen, mit ihrer Expertise so massiv falsch gelegen haben, wo du sagtest, okay, das ist auch so ein, auch wieder so ein typisches Sentiment dieser ich habe Recht, du hast Unrecht Plattform.
Aber das beobachten wir ja in allen Talkshows gerade, wo Moderatorinnen und Moderatorinnen ihren Gästen, Politikern immer ein, wo haben sie Fehler gemacht in der Vergangenheit?
Ja,
und keine Frage, Fehler müssen analysiert und daraus gelernt werden.
Ja.
Und trotzdem denkst du dir so, ja, können wir trotzdem jetzt in diesem Moment auf die Zukunft oder die Gegenwart uns konzentrieren und dann eine Fehleranalyse?
Ich würde gar nicht die Energie, also ich sehe das natürlich auch, aber ich würde gar nicht die Energie aufbringen, in dem Moment daran zu denken, jetzt muss ich nochmal ganz kurz Precht allen mitgeben oder so. Natürlich wäre es nicht verkehrt, von manchen öffentlichen Figuren ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch mal so offensiv, wie sie ihre Meinung vertreten haben, mit der sie falsch gelegen haben, vielleicht auch mal zu sagen, da habe ich einfach falsch gelegen, brichst du ja keinen Zacken aus der Krone.
Schauen Sie, es
Schauen
bringt
sie.
Jetzt nichts
es bringt
in die
jetzt nichts mehr, zurückzuschauen.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Das hat mich überrascht.
William Harry Kate Meghan. So reagiert die britische Presse auf das Comeback der Fab Four. Das schreibt der Spiegel. Der erste gemeinsame Auftritt der Prinzen William und Harry mit ihren Frauen seit über 2 Jahren sorgt in den Medien für analytische Exzesse. Auch Experten für Körpersprache müssen ran. Das Ganze hat Armin Himmelrath zusammengetragen. Ja, man kam ja zusammen am Samstagnachmittag mit Trauernden und Schaulustigen, kam man vor Schloss Windsor an. Bei einem Rundgang, einem sogenannten Walkabout, schauten sie sich Blumen und persönliche Botschaften an, die vor dem Anwesen niedergelegt worden waren, unterhielten sich mit etlichen der Untertanen an den Absperrungen. Und da wurde dann halt von der britischen Presse also so einiges beobachtet, zum Beispiel, dass William und Kate auf der einen Straßenseite entlang gingen und mit den Menschen sprachen, während Harry und Meghan die andere Straßenseite übernahmen. William sei wie ein Anführer aufgetreten, Harry wirkte nervöser und Harry und Meghan haben einander fast die ganze Zeit an der Hand gehalten. Das sind so Dinge, die da
wurden ja auch noch die Fingerstellungen in diesem Händchen halten analysiert. Ja, also total richtig. Absurd. Ja. Und ich frage mich, deren Oma ist gerade gestorben.
Ist richtig.
Was erwarten die Medien, dass diese zwei Brüder sich jetzt so kein-abelmäßig abstechen oder was?
Ja.
Oder anspucken? Ich weiß nicht,
was. Zitiere ich aber den großen Roger Whittaker. Charles und Gordon waren zwei Brüder. Sagen, kennst du nicht Albany? Also ein altes Schlagerlied. Sehr, sehr alt. Ja. Ja. Naja, wie auch immer, kann man vielleicht mal gut, packen wir in die Shownotes. Albany von Roger Whittaker. Aber es ist schon, das ist schon interessant, zu welchen Exzessen man sich, du hast es gerade richtig gesagt, also zum Beispiel Meghan und Harry, Zitat, also das war, glaube ich, Daily Mail. Natürlich, wenn das Paar die Hände umfasst, sind es Harrys Finger, die sich nach unten bewegen, während Meghans um seine Handfläche herumgelegt sind, wobei ihr Daumen sanft seine Hand streichelt.
Was für ein Psycho hat das beobachtet.
Wirklich, also völlig, völlig absurd. Und auch die Daily Mail-Reporterin Sarah Vine, die dreht also komplett durch. Die zitiert auch noch Neil Armstrong, also dass sie da wieder zusammen aufgetreten sind. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Und sie geriet dann endgültig in andere Sphären, Zitat, wie glücklich muss es unsere liebe verstorbene Königin gemacht haben, die dort oben auf ihrer Wolke saß, die Szene zu sehen, die sich unter ihr in Windsor Castle abspielte. Stellen Sie sich das vor, Archie und Baby Lilibet spielen mit George, Charlotte und Louis zusammen auf dem Gelände ihres alten Zuhauses. Wunderbar.
Also das ist, ich möchte an dieser Stelle nochmal erinnern, die Steuerzahler in Großbritannien kostet das Königshaus jährlich 92 Millionen an Steuergeldern.
Ja.
Und ich fand aber bei diesen ganzen, ich war ja auch gerührt, ja, weil egal, was die Queen getan hat, nicht getan hat.
Kolonialisierung.
Aber sie war einfach so ein Monolith irgendwie, das all die Jahre da war.
Ja.
Und deshalb, man hat das Gefühl, sie zu kennen, wobei man rückblickend sagen muss, ihre größte Beliebtheitstat ist, dass sie sich nie geäußert hat. Sie hat einfach nichts gesagt.
Sie hat nie ein Interview gegeben. Auch.
Sie war auch nie politisch großartig.
Ja.
Also da kannst du in ihren Klamotten irgendwie EU-Freundlichkeit reindeuten, aber sie hat trotzdem nichts gesagt, jemals.
Stimmt. Sphinx-artig schon fast, ne?
Total.
Ja.
Und
ja.
Ich fand aber wirklich am absurdes oder absurd ist unfair, irgendwie auch rührend, als Prinz König Charles, King Charles, seine Rede gehalten hat und dann immer von seiner Mutter als Mama und Papa. Und da hast du diesen Typen, der in so einer Uniform so ganz förmlich ist.
Aber findest du nicht auch, dass er sofort an Gravität gewonnen hat? Jetzt wo, weil er war ja eigentlich immer so der Hengel, der da irgendwie so im Windschatten von der Queen rumgegeistert ist. Natürlich irgendwie auch so ein bisschen Friedrich Merz-artig, so lange Zeit. Und jetzt plötzlich ist er halt einfach der König. Ich finde, er hat sofort ein bisschen mehr.
Ich finde es auch ein bisschen, so strange, wie viele jetzt so sagen, und Liz Truss ist ja jetzt neu und König Charles ist jetzt auch neu und wer weiß, ob die Stabilität gefällt ist. Und du denkst, der Typ ist 73 Jahre alt. Er hat seine Mama überall hin begleitet.
Ja,
ich glaube, der hat so ein bisschen Ahnung, wie das laufen
wird. Weiß man eigentlich, wie Arno Dübel reagiert hat, jetzt wo ein 73-Jähriger plötzlich dann noch in Lohn und Brot jetzt steht? Da gibt es, sag mal, du was Buckingham Palace, oder ist ja irgendwie so Kiel weil du gerade sagst, es gibt ja dieses schöne Video, was man gesehen hat, als er da seine Rede halten wollte, dann geht er zu seinem Pult und dann sagt er so zu seinen Diener, macht er so Wisch und so ja, so ja. Hier der Tisch, das Pult muss frei arrogant. Sein. Also völlig, ja, da siehst du natürlich dann übrigens auch, dass es halt einfach auch irgendwie dann ein dauergepampertes, großes Baby ist. Und da siehst du halt eben auch, wie es so im Buckingham Palace zugegangen ist in dieser Familie.
Natürlich, denen wurde alles abgenommen.
Ja, das merkst du.
Übrigens, aber es gab auch keine Liebe, das war der Ausgleich.
Das ist der Bissel Play, ja, das stimmt natürlich. Interessant finde ich übrigens, die Frage war ja, wer kriegt jetzt eigentlich die Corgis, die Hunde der Queen? Ich habe gehört, Prince Andrew bekommt es. Macht ja irgendwie auch Sinn, so Hunde, ne? Und die fragen nicht nach dem Warum. Sie beurteilen dich nicht nach dem, was du getan hast. Sie
und denk an die Teddybär-Sammlung.
Das stimmt passt natürlich. Da ja, wobei, wenn da einmal einer der Corgis sich einen der Teddy schnappt und dann mal an dem da, dann ist aber ganz schnell vorbei. Ich finde ja übrigens so, nach 3 Tagen royaler Berichterstattung kommt einem der RBB plötzlich wesentlich frugaler vor. Plötzlich hat man das Gefühl, so
schlimm. Ich bin einfach dankbar. Es ist ja. Das ultimative Don't Look Up, der Film mit DiCaprio, dass wir... Alle droht uns eine Rezession, Blackouts, Wohnungslosigkeit. Oder genau. Hast du so, oh, guck mal, die Corgis, oh, it's so cute.
Aber das ist genau das, was du sagst. Ne? Es ist auch eigentlich so eine geile, also es ist natürlich royaler 3-Sterne-Eskapismus. Ist ja natürlich genau Perfekt. Das, was unsere Gesellschaft braucht. Und es ist ja so ein bisschen die Sache, so einerseits so problematischer Kolonialisierungs-Background plus umstritten besungene weibliche Führungskraft. Also so Queen Elizabeth ist eigentlich die perfekte Melange aus Winnetou und Laila. So, da kommt alles zusammen, was unsere Gesellschaft so, wonach man sich so sehnt und sagt, das brauchen wir jetzt einfach. Übrigens, weil es gibt natürlich ganz viele Artikel und Tweets zum Thema Kolonialisierung und britische Krone. Und ich finde, also natürlich kann man das machen, das ist ja auch alles wahr, das stimmt ja auch alles. Ich finde es übrigens total albern, dass dann Leute schreiben, das ist pietätlos, wo du sagst, ist das eure Oma gewesen? Was habt ihr denn damit zu tun? Also das kann man ja machen. Also niemand vom britischen Königshaus hat doch was damit zu tun, ob in Deutschland irgendjemand zum Thema Kolonialismus...
Du hast kein Herz.
Ja, das ist ja wirklich, interessiert doch keinen. Ich erinnere, also speaking of pietätlos, waren wir nicht zusammen in der Kneipe in Bochum, als Helmut Kohl gestorben ist? Waren wir nicht zusammen in der Kneipe? Bist du dir da ganz sicher? Da waren wir in der Pinte in Bochum, ja. In der Kneipe. Und an dem Abend, als Helmut Kohl gestorben ist.
War ja.
Ich glaube, ja.
Was war da?
Ja, Helmut Kohl ist gestorben und dann sagte der Wirt, ich geb eine Runde, ich hab den Dicken gehasst.
Entzauberte Scheinriesen.
Es ist doch nur die Gleichstellung. In der Süddeutschen Zeitung, da schreiben Boris Herrmann und Christoph Koopmann und berichten natürlich vom CDU-Parteitag, der am Wochenende war. Frauenquote, heftige Attacken gegen die Regierung und ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Der Parteitag der Christdemokraten hat manches zu bieten. Vorschläge zur Lösung der akuten Krise aber bleiben Mangelware, ja, die Grundwertecharta, ne, das Grundsatzprogramm für die 1001 Delegierten. Da ist ja so einiges hängen geblieben, eigentlich so von diesem CDU-Parteitag. Zum einen Christina Schröder, die ja mal Bundesfrauenministerin war, die hat dann eine Rede zum Thema Gleichstellung gehalten, dass sie das also ablehnt, Männer und Frauen gleichzustellen. Das sei also quasi Identitätspolitik und mehr sogar Planwirtschaft. Das fand ich dann bemerkenswert. Dann natürlich die Rede
paranoid.
Von, ja, völlig. Ja, dann die Rede natürlich dann von Merz mit den 58 Journalisten und Journalistinnen vom Öffentlich-Recht. Wir werden uns doch eingehend mit ihnen beschäftigen. Also es war so alles so dann gendern, ist völlig klar. Also diese ganzen Themen. Also für mich war das so ein bisschen so, als hätte man so die alten Drehbuchseiten der Lindenstraße 1987, wenn da irgendwie so Else Kling und Onkel Franz da so die in der Linoleum-Republik nochmal so richtig durchwischen. Das ist ja alles okay, das kann man ja alles machen, aber die Takes, das klang so wahnsinnig
toll. Es waren vor allem so simple Themen in dem Sinn, wo du so stammtischmäßig, wo du das, entweder habe ich mir gedacht, kennen sie ihr Publikum echt verdammt gut und wissen, dass sie bei all dem Mist dann ein hört, hört, Gejubel bekommt oder ja, sie unterschätzen die Intelligenz ihrer Wähler.
Ich weiß auch nicht. Also die Frage ist ja auch immer, reden wir jetzt hier von den Wählern oder reden wir jetzt von den Mitgliedern? Ne? Bei den Mitgliedern ist Merz ja sogar vielleicht noch relativ beliebt, bei den Wählern halt nur eben gar nicht, was spätestens bei der Wahl ein Problem werden könnte. Und dieses Thema.
Aber dafür, dass er so beliebt ist, so mit der Frauenquote, das war ja jetzt keine 100%ige Zustimmung.
Nein,
dann.
Das war eine knappe Mehrheit.
Er war ja auch immer dagegen. Er fühlte sich jetzt auch nur von der Frauenunion unter Druck gesetzt und hat denen jetzt so einen Knochen hingeworfen.
Exakt. Man hatte das Gefühl, als man sich dann am Ende für die Frauenquote ausgesprochen hat, am Ende hat man gar nicht sich für die Frauenquote, sondern sich eher für Merz ausgesprochen, weil sie wussten, wenn wir jetzt irgendwie alle gegen die Frauenquote sind, dann ist ja eins der Prestigeprojekte von Merz weg. Aber am Ende ging es ja wirklich vorrangig gegens Gendern. Also alles okay, kann man ja alles machen, aber man hat natürlich das Gefühl, von so einer riesigen Partei, da möchte man ja auch Lösungen für andere drängende Fragen.
Die sich vor allem nicht mehr mit sich selbst beschäftigen wollte. Und das haben sie eigentlich am Ende des Tages gemacht, sich mit sich beschäftigt.
Genau, sie haben sich vorrangig mit sich selbst beschäftigt und haben vor allen Dingen immer aufgezeigt, wogegen sie sind, aber wenig Konstruktives gehabt. Und das fand ich dann doch schon so ein bisschen dünn für eine so große Partei. Und wie gesagt, alles okay, aber du hast ja nicht wirklich das Gefühl, dass da jetzt Lösungsvorschläge gemacht wurden für elementare Themen der Gesellschaft. Also,
wie fandest du Söders Auftritt?
Söder ist
ein sehr spezieller Mensch, das kann man mit Sicherheit schon mal sagen. Der Spiegel schreibt, Crystal Meth und umstrittener Hofreiter-Kommentar, Söder sorgt für Empörung und Spott. Das schreibt der Spiegel. Für einen Fauxpas beim CDU-Parteitag erntet Markus Söder Spott. Von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, CDU-Politiker zeigen sich zudem verärgert wegen Söders Frisurspruch über den grünen Anton Hofreiter. Ja, Söder war natürlich wieder also voll dabei, hat natürlich mal, also
War on fire,
hat dann so hergezogen über Toni Hofreiter. Ich glaube, Anton Hofreiter erst dann, schauen Sie, dass er für die Bundeswehr ist, wenn er sich endlich einen ordentlichen militärischen Haarschnitt zulegt. Und das ist halt einfach alles so oll. Das ist so, ja, vor allem so oll, ne? Das ist vor allen Dingen ordentlicher Haarschnitt. Der ausgerechnet Söder, der ja nun wirklich aussieht.
Was hast du gegen seinen Haarschnitt?
Wie so ein Elfjähriger, der das erste Mal mit Studio Line experimentiert. Also wenn wir schon bei Lookismen sind, wo Söder übrigens recht hatte, war, als er über die Bundeswehr gesprochen hat, da sagte er so sinngemäß, dass man bei den Grünen lange Zeit die Tendenz hatte, die Bundeswehr auszupfeifen und niederzumachen. Das stimmt, da hat er natürlich wirklich recht. Das war lange so. Da war natürlich der perfide Plan der CDU, die Bundeswehr von innen heraus zu zersetzen, natürlich wesentlich schlauer angelegt. Aber weil das ja gerade schon die Titelzeile war, was ja wirklich hängen geblieben ist, das war zum Thema Legalisierung Cannabis. Und da sagte dann Söder, schauen Sie, die Bundesregierung, die haben das vor, die wollen doch das Kokain freigeben und Crystal Meth. Und er war natürlich total, fand sich also wahnsinnig smart. Crystal Meth war natürlich klar der Lacher des Wochenendes, wenn der Mad Max der Union da einen raushaut. Die Frage, die man sich ja bei ihm immer stellt, ist, ob das womöglich sogar auch noch Absicht war.
Nein,
ich weiß nicht, weil Söder
so
ist ja
viele Menschen in Deutschland haben Probleme, das TH richtig auszusprechen.
Ja, aber er ist ja wirklich schlau und er weiß halt.
Best.
Aber bei ihm hat man wirklich das Gefühl, es ist am Ende egal. Hauptsache, es wird irgendwie, er ist quasi die Sau, die sich selbst durchs Dorf treibt. Ja. Und er lädt ja auch immer wieder dazu ein, wo wir gerade über Söder sprechen. Er sagte dann ja, oder nicht, also der hatte ja am Wochenende auch so 2-3 Posts zum Thema Queen. Also es gibt nur einen, der in der Bayerischen Staatskanzlei ein Foto macht, wo die Queen dann auf einem Riesenbild ist, wo du das ganze Bild sagt. Schauen Sie, die Queen war wunderbar, sie hat hervorragend unter mir gedient. So.
Ja, ich hab mich nur gewundert, für wen macht er das?
Ja.
Vermutet er so viele Royalisten unter den Deutschen, dass er dann mehr Stimmen bekommt? Weil er macht sich doch wirklich lächerlich.
Nee, er hat ja auch ein Bild gepostet von sich und Prinz Charles aus dem Jahr 2019.
Das haben ja ganz viele jetzt so gemacht, so ja, Begegnungen auch mit der Queen.
Ja,
so,
Moment, aber er hat auf dem Bild als allererstes erstmal Camilla weggeschnitten und seine eigene Frau.
Nein.
Nur er und Charles. Und Charles guckt das so ein bisschen träg. Wenn du das ganze Bild aufziehst, sieht es auch viel mehr aus, als würde Charles sagen, wer ist der Typ, der da
nimmt? Am Ende ist einfach kompletter Photoshop gewesen.
Natürlich. Und Söder hat über das Bild auch geschrieben, long live the king. Und man denkt sich, ja, ist ja okay, aber was wünschst du Charles? Ne?
Bitte empören Sie sich jetzt.
Wahl in Schweden. Rechtspopulisten erzielen Rekordergebnis. Sozialdemokraten bleiben stärkste Kraft. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Schweden haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Erste Hochrechnungen sehen die Sozialdemokraten um Ministerpräsidentin Magdalena Andersson mit 29,3% als stärkste Kraft. Ein Rekordergebnis erzielten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mit 20,5%. Also was man schon mal erwähnt haben muss, ist, wie sehr die geklettert sind seit 2010. Die halt also lange, lange als inakzeptable Rechtsextremisten gegolten haben, haben mächtig aufgebaut seit 2010. Ihr habt gesagt, 2010 5,7%, 12,9% 2014, 17,5% 2018. Naja, und jetzt sind es dann schon über 20. Und Themen sind für die grassierende Bandenkriminalität und stark gestiegene Energiepreise. Und ich möchte ja jetzt nicht sagen, aber also diese Themen gibt es in Deutschland auch und weniger wird es nicht werden. Mal gucken, ob sich das ja bei der Niedersachsenwahl schon niederschlägt, wobei ich nicht weiß, wie es mit Bandenkriminalität in Hannover aussieht, wenn wir jetzt mal von Schröder, also von Schröder, Maschmeyer und den Scorpions absehen.
Ja, ich fand interessant im Zusammenhang mit der Gangkriminalität eben, dass sie ein Problem mit verstärkter Waffengewalt haben.
Mhm. Oh ja.
Und was wohl auch zurückzuführen ist auf fehlgeschlagene Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Und das finde ich echt schade. Und ich habe dir das ja auch immer erzählt.
Bei den Dänen ist das ja schon so. Die Dänen haben das ja schon lange, ne? Also die dänischen Sozialdemokraten sind dann fahren eine ganz harte Linie. Die Schweden waren ja eigentlich immer, da kommt immer der Begriff Bullabü.
Ah, ja. Ja, aber ich finde eben bei sowas, selbst mit Migrationshintergrund, fand
was?
Ich...
Das hast du mir nie erzählt.
Fand ich immer interessant, jetzt auch rückblickend, wann immer jemand mit Migrationshintergrund irgendwas verbrochen hatte, war mein erster Instinkt so dieses, er ruiniert es für den Rest von uns.
Ja,
und das finde ich so schade, weil natürlich mehrheitlich sind alle gut integriert und trotzdem zwei machen es für den Rest komplett kaputt und das dann zu sehen, dass die jetzt so viele Stimmen kriegen aufgrund dessen, dass irgendwelche Familien auf Kinderspielplätzen versehentlich im Kugelhagel angeschossen werden, wo ihr denkst, und das in Schweden, das passt null zu unserem sauber Schweden-Bild und ich finde es auch irre, dass diese Partei, wie heißen sie, Schwedendemokraten heißen, weil man mit Demokraten ja wirklich immer was Schönes verbindet und das fand ich sehr irritierend, als dann
Friedrich Merz vielleicht nicht unbedingt, aber ja, absolut, total. Moment mal, Niki, Migrationshintergrund. Ich dachte mal, du kommst aus Bayreuth und jetzt lese ich da Beirut.
Gewinner des Tages
ist Hans Zimmer. Er wird 65 Jahre alt. Heute die Rheinische Post schreibt: König der Löwen, Dune, Inception, Hollywood-Filmkomponist Hans Zimmer wird 65, in Frankfurt geboren, in Hollywood zum Star geworden. Hans Zimmer ist der vielleicht größte lebende Filmkomponist und der Mann hinter der Leinwandmusik. In einem besonderen Moment aber stand er vor der Kamera. Ja, es ist ja wirklich unglaublich. Also 1988 gelang ihm mit Rain Man der Durchbruch. Du bist ja wirklich Fan, du hast ihn ja sogar schon live erlebt.
Großartig,
wenn ich
liebe Grüße an Julia Friese, die mich mitgenommen hat zum Konzert, es war wundervoll.
Liebe Grüße, toller Roman übrigens, Mutter, gerade eben rausgekommen, lohnt sich sehr. Und was ich bei Hans Zimmer, mit dem ich mich nicht so eigentlich befasst habe wie du, wirklich bemerkenswert finde, ist, also er hat ja unter anderem den Oscar bekommen, 1994 für König der Löwen, er hat auch den Soundtrack gemacht für zum Beispiel Besser geht's nicht oder Gladiator. 5 Oscars hat er uns geholt.
Wirklich Deutschlands bester Export.
Ja, wirklich Wahnsinn. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass er ja sowohl für also richtig Hollywood die Soundtracks gemacht hat, eben König der Löwen, also Disney. Er hat aber zum Beispiel auch für Guy Ritchie Sherlock Holmes gemacht, aber halt eben auch für diverse Filme von Christopher Nolan, Inception oder Dunkirk. Und dann hat er aber zum Beispiel auch die Musik gemacht für Dune. Will sagen, der Mann ist ja schon extrem etabliert und er ist ja totales Hollywood-Establishment. Und trotzdem hast du diese großen Innovatoren, wie zum Beispiel Christopher Nolan. Oder du hast halt jemanden wie Denis Villeneuve. Also will sagen, die haben alle eine unglaublich innovative Bildsprache, eine neue Erzählweise. Aber sie setzen alle auf denselben Komponisten. Was sagt das über ihn aus? Das muss ja ein Mann sein, der auch in der Lage ist, sich immer wieder neu zu erfinden.
Aber wie du schon sagst, die Bandbreite, da nehmen dann eben The Lion King.
Ja, 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 aber ja. Ist wirklich, wirklich irre, ne?
Ja.
Weil bei Regisseuren oder Drehbuchautoren oder selbst Schauspielern hat man das Gefühl, naja, irgendwann machen sie immer denselben Trick. Aber das scheint bei ihm als Komponist nicht der Fall zu sein, sonst wäre man ihm vermutlich in Hollywood schon längst dahinter gekommen. Naja, so
Happy
oder so.
Happy Birthday.
Happy Birthday.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Nosferatu-Spinne. Das muss man anders lesen. Nee. Nosferatu-Spinne breitet sich in Deutschland aus. Nee. Das berichtet die WAZ. Die Nosferatu-Spinne wird inzwischen auch aus Niedersachsen gemeldet. Sie ist recht großhaarig und hat lange Beine. Die Nosferatu-Spinne, die eigentlich aus dem Süden stammt, wird in immer mehr deutschen Regionen gesichtet. Eines muss man zu dem Tierchen wissen. Moment mal. Groß, haarig, lange Beine, giftig. Das bist doch du als Spinne. Das ist doch wirklich unglaublich. Es ist so, sie kommt eigentlich aus dem Mittelmeerraum, aber sie wurde dann irgendwann so als eine Art Mitbringsel, hat sie sich dann auch hier durchgesetzt. Toll, freuen wir uns alle sehr. Ich zitiere, eine übermäßige Angst vor der Spinne muss man laut NABU nicht haben, auch wenn sie wie alle Spinnen Gift einsetze, um ihre Beute zu betäuben. Zwar könne sie anders als die meisten in Deutschland lebenden Spinnenarten mit ihren Beißwerkzeugen die menschliche Haut durchdringen, aber der Biss sei bei Menschen in der Regel mit einem Bienen- oder Wespenstich zu vergleichen.
Was? Das finde ich schon schlimm.
Nein, das ist doch wirklich.
Ich finde die Relation klar, wenn du davon ausgehst, dass du nach einem Spinnenbiss stirbst, ist so ein Wespenstich okay.
Ja.
Aber ich dachte nur so, was?
Ja, vor allem die Nosferatu-Spinne heißt wohl so, weil sie irgendwie eine Zeichnung auf dem Rücken hat, die an Nosferatu erinnert. Das ist ja auch die Rolle, die Klaus Kinski gespielt hat. Stell dir mal vor, seine Tierwelt. Maya, die Nosferatu-Spinne. Die ist mir jetzt im Moment gekommen, wo ich die Fresse. Aber du, leg mich doch am Arsch, du!
Weil du kennst mich, ich habe ja echt Angst vor Spinnen und Schlangen und solchen. Aber wenn sie irgendwo in der Ecke sind, sind sie ja nicht schlimm. Es ist bei diesen Tieren immer nur die Bewegung, wie sie sich bewegen. Das ist so richtig so.
Ja, total. Ja.
Unerträglich.
Leg mich doch am Arsch, du.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Monsterhai zurück in Ozean. Beweist dieser Unterwasserscan die Rückkehr des Megalodon? Eine Seite namens news.de. Streift der prähistorische Monsterhai Megalodon tatsächlich noch immer durch unsere Ozeane? Der Scan eines Unterwasserbewegungsdetektors soll seine Rückkehr in die Weltmeere beweisen. Er gilt als eines der mächtigsten Raubtiere der Welt. Und? Ist es die Rückkehr des Megalodon? Nein. Nein, das ist es nicht. Es war tatsächlich nur ein Schwarm dicht gedrängter atlantischer Makrelen auf dem Scan, der die Form eines Hais gebildet hatte.
Aber das zieht die New York Post nicht davon ab, dieses Bild hochzuladen
von
so einem Hai mit so einem komischen Gebiss von so einem wilden Tier.
Ich muss das Riesenreptil, den Megalodon muss ich fangen.
Ich habe es gesehen und natürlich sofort drauf geklickt. Also ultimatives Clickbait und dann ist es ein Schwarm Makrelen. Ich fühlte mich echt verarscht.
Ja, so ein bisschen riesiges Fossil, das vom Weiten bedrohlich daherkommt, aber dann doch nur aus kleinen Fischen besteht. Der Megalodon ist quasi die CDU der Unterwasserwelt, muss man einfach sagen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Juhu!
Lieber Charles, wenn das Wort Queen stirbt, auf Briefmarken, auf Geldscheinen, auf Briefkästen, dann hört deine Welt auf. Manche Briten sagen, man sollte den Begriff Queen erhalten. Mir geht es genauso. King Charles klingt irgendwie falsch. Zum ersten Mal wäre ich fürs Gendern. Queen Charles, was wäre so falsch? Die Queen bliebe unvergesslich. Die Queen wäre der neue Maßstab für Größe. Queen wäre ein Goldwort. Alle Menschen müssten sich an ihr messen. An ihrer Coolness, ihrer Freude, ihrer Zartheit, ihrer Gefasstheit. In allen Gefahren war sie nie klein. Sie war kein Snob. Sie erfüllte ihre Aufgabe als letztes Märchen. Queen Charles. Wäre ein wunderbarer Titel für ihren Sohn Charles. Herzlichst, Franz Josef Wagner.
Hip, hip, hooray!
Queen Charles. Aber Sven, der Sven, den du kanntest, den gibt's nicht mehr. Der ist mit dir da draußen gestorben, im Chantau-Graben. Sven Hansen.
Mit Ani und
jeder Stein, jeder Baum erinnert mich an Rebecca. Ich mache jetzt einfach mal
Feierabend. Der lief neulich auf Tele 5 wieder.
Eieralarm auf Mallorca. Ja, ich mache besser Feierabend, weil also ab jetzt bin ich abgedriftet in meine Megalodon-Welt. Also ab da geht jetzt wirklich nichts
Mickey,
mehr.
Mickey, was ist das, deine Ecke?
Hä?
Die Spinne.
Die Nosferatu-Spinne. Ihr Arschlöcher, jetzt hol ich euch.
Bleibt gesund.
Ach ja, macht's gut, bis denn.
Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.